Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet Einmalanlage versus Sparpläne, was historische Daten uns verraten. Mein Gast für die heutige Folge kennen Sie. Es ist Eduardo Molo Cunha. Er ist Geschäftsführer bei der Blackpoint Asset Management GmbH. Hallo Edo.
Hallo, guten Morgen, Paul. Freue mich, wieder hier zu sein bei euch.
Ja, ich freue mich auch. Wer Vermögen fürs Alter aufbauen möchte oder einfach sagt, er würde gerne Geld anlegen, muss eine wichtige Entscheidung treffen. Natürlich, was es eben sein darf und eben, ob Geld in einen Sparplan eingezahlt wird, ohne sich um das, ich sag mal, Auf und Ab an der Börse zu kümmern oder von Fall zu Fall größere Beträge anzulegen. Das ist eine Frage des Geldbeutels wahrscheinlich, der Nerven und der Bereitschaft, sich immer wieder intensiv mit der Anlage zu beschäftigen. Welche Anlagestrategie besser zum Nervenkostüm und eben zum Geldbeutel passt, versuchen wir gleich mal zu klären. Lieber Edo, bei dem Thema der Einmalanlage versus dem Sparplan darf natürlich auch der Cost-Average-Effekt oder auf Deutsch der Durchschnittskosteneffekt nicht fehlen. Der Cost-Average-Effekt, was ist das nochmal genau?
Ja, also die es ist der Durchschnittskosteneffekt. Ich nehme das Beispiel eine Fondsanlage, ja, also eine Fondsanlage oder ein Investmentfonds, der Preis dieser Fonds schwankt, entweder nach oben oder nach unten, und der Durchschnittskosteneffekt bedeutet, dass ich, sagen wir mal so, ich kaufe jeden Monat einen gleichen Betrag, diese Fonds. Wenn der Kurs nach unten geht, dann kaufe ich automatisch mehr Fondsanteile für den gleichen Betrag. Und wenn der Kurs nach oben geht, kaufe ich auch automatisch weniger Anteile für den gleichen Betrag. Und dadurch wird es suggeriert, dass ich langfristig oder mittel- und langfristig zwei Dinge erreichen kann. Das eine ist, ich bekomme einen besseren Durchschnittspreis für meine Geldanlage und somit habe ich mehr Potenzial auf Rendite und vermeide eine der großen Risikoquellen bei Geldanlagen, also Market Timing, also oder der Versuch, den Markt zu timen. Und das andere, was suggeriert wird, dadurch ist, dass ich weniger Risiko habe. Das heißt, indem ich praktisch weniger Anteile automatisch kaufe, wenn der Kurs steigt, und mehr kaufe, wenn der Kurs fällt, habe ich weniger Risiko. Das sind die zwei Punkte, die, ich sage mal so, die Marketingabteilung vieler Fondsgesellschaften am meisten angeführt haben, wenn es darum geht, Cost Averaging oder Durchschnittskosteneffekt bei einer Anlage zu bekommen.
Also, wenn der Preis für eine Anlage eben sinkt, erhält der Anleger mehr Anteile, steigt der Preis, bekommt er entsprechend weniger Anteile, bedeutet, dass eben das Risiko von Marktschwankungen gemildert wird und eben Market Timing, was ja auch immer oft als Grund für, ich sag mal, eine schlechte Anlageentscheidung genannt wird, durch den Sparplan dieses Risiko verringert. Auf der anderen Seite stehen ja auch immer die Befürworter der Einmalanlage. Das Schöne an der Einmalanlage ist ja auch, dass man eben durch die sofortige Investition den gesamten Betrag eben investiert hat, das volle Potenzial ausnutzen kann. Man hat wahrscheinlich auch weniger Papierkram, Management. Man profitiert eben auch vielleicht von Ausschüttung. Komme ich denn dann auch nicht drumherum zu sagen, lieber investiere ich alles auf einen Schlag. Grundsätzlich hat man ja eh nur was am Kapitalmarkt verloren, wenn man sagt, ich glaube an den langfristigen Aufwärtstrend der Kurse. Also was sind die oder was führen die Befürworter der Einmalanlage an und was sagen uns denn auch historische Daten? Wer hat denn in der Historie die Nase vorn gehabt? Die, die eine Einmalanlage getätigt haben oder die auf Sparpläne gesetzt haben?
Ja, im Grunde hast du das wunderbar beschrieben. Also der Grundgedanke bei der Einmalanlage ist, dass der Markt tendenziell mittel- und langfristig steigt. Das ist sowieso der Grund, wieso ich dann Geld auch anlege. Und durch die sofortige Investition des gesamten Betrags kann so das volle Potenzial, diese langfristigen Aufwärtstrend ausgenutzt werden. Natürlich gibt es weniger Aufwand als bei Sparplänen. Die interessante Frage ist natürlich, was die historischen Daten sagen. Wenn man beide Investitionsstrategien vergleicht, ja, also es gibt eine interessante Studie, die vor einigen Jahren das Haus Morningstar publiziert hat. Und was Morningstar gemacht hat, ist, sie haben den Standard & Poor's 500, der große amerikanische US-Aktienindex, genommen und haben praktisch rollierende Periode berechnet für die Zeit von Anfang 1926 bis August 2019 wurden Sparpläne mit Einmalinvestitionen für alle rollierenden Zeiträume von 2 bis 120 Monaten verglichen. Also praktisch von 2 Monaten bis 10 Jahren. Ja? Und das ist sehr interessant, was dabei rauskommt. Und das ist eben, das verdeutlicht, wie heikel ist es, wenn man bestimmte Daten nutzt, um bestimmte Produkte oder ein bestimmtes Ergebnis zu verkaufen. Also die Daten sind relativ eindeutig. Also wenn ich eine Einmalanlage tätige, je länger der Zeitraum geht, umso vorteilhafter ist diese gegenüber dem Sparplan. Der Grund ist banal. In der Tat ist es so, dass die Märkte mittel- und langfristig steigen, viel öfter steigen als fallen. Und dadurch ist dieses Argument der Durchschnittskosteneffekt auch in der Mehrheit der Zeit läuft das gegen mich. Ja, es ist so, bei einem Anlage in den Standard & Poor's, in dieser riesenlange Zeitraum, rollierende 5 Jahren, nur bei etwa 15% der Zeiträumen waren Sparpläne besser als Einmalanlagen. Also ein sehr deutliches Ergebnis. Das heißt aber nicht immer. Ja, und das ist das, was oft erklärt werden muss. Es gibt tatsächlich Jahre, also in der jüngeren Vergangenheit haben wir das Jahr 22. Dort in diesem Jahr war tatsächlich besser, man hätte ja monatlich gespart, weil die Kursen sind von Anfang bis Ende des Jahres mehr oder weniger oder fast nur gefallen. Allerdings, wenn ich eine mittlere bis längere Anlagehorizont habe, wäre es sinnvoller, vorausgesetzt, ich verfüge über eine größere Summe, das Geld einmal anzulegen, als dieses Geld monatlich anzulegen.
Ich glaube, was man natürlich auch festhalten muss und sagen muss, steigt jemand natürlich auf einem hohen Niveau in Aktien ein und die Kurse brechen dann über einen längeren Zeitraum massiv ein, wie nach dem Platzen der Internetaktien im Frühjahr 2000 oder in der Finanzkrise nach 2007, verliert der Anleger natürlich Geld oder in den 3 Jahren 2003 wie im Jahr 2008. Wenn man jetzt den gleichen Betrag, du hast es gesagt, in einen Markt eben wie den US-Aktienindex investiert hätte, erzielt man eben mit der Einmalanlage im Durchschnitt eine höhere Rendite als mit dem Sparplan. Wichtig, da glaube ich hinzuzufügen, mit einem langen Anlagehorizont. Gilt denn diese Aussage, dieser Durchschnitt für alle breiten Indizes? Also ab wann würde denn diese Aussage nicht mehr gelten? Also auf welche Märkte oder Indizes oder Regionen, wie auch immer, könnte man dies nicht übertragen?
Das ist etwas, was ich ehrlich gesagt nicht beantworten kann, weil solche Studien werden oft erstellt anhand größerer Indizes oder Marktindizes. Allerdings ist es so, zu deinem ersten Argument, also beispielsweise, ich investiere kurz bevor einen großen Crash kommt. Ja, das größte Risikoschutz, die ein Anleger haben kann, ist die Langfristigkeit. Also wir haben oft ein Beispiel auch gezeigt von, wir nennen dieses Beispiel Herr Pechvogel. Ja, und wir haben sehr lange gezeigt, wie Herr Pechvogel seit 2007 und in den darauffolgenden 5 Jahren, das heißt bis ungefähr 2012, 2013, immer wieder Geld angelegt hat, einen Tag vor einem Crash. Das erste Beispiel war die Finanzkrise in 2008. Und dann gab es andere Krisen, Euro-Krise, Griechenland-Krise. Und dann gab es der Zeitpunkt, wo die amerikanischen Staatsanleihen den dreifache A-Rating verloren haben. Und interessant ist, dass ab einem Zeitraum von 3 bis 5 Jahren der Herr Pechvogel, also wir haben den MSCI World, also der Weltaktienindex genommen, der hätte immer sehr, sehr anständige Rendite gemacht, egal wann, auch wenn er in dem möglichst schlechtesten Zeitpunkt eingestiegen wäre. Und das ist letztendlich eine der großen Missverständnisse. Ich kann auch bei Sparplänen dieses Risiko nicht unbedingt reduzieren, weil angenommen, ich hätte zwischen 2003 und 2008 einen Sparplan gehabt und hätte jeden Monat investiert. Und in 2008 kommt dann dieser Crash. Das trifft meine Anlage genauso hart. Ja? Und das ist das, was praktisch auch in dieser Studie von Morningstar hervorkommt. Also auch die Schwankung der Rendite ist bei Sparplänen generell um circa 10% höher als bei Einmalanlagen. Das heißt, die Zahlen geben das nicht her. Also wir können das nicht nachweisen für jeden Markt, für jeden Index, aber ich vermute, dass das auch nicht notwendig ist, wenn man für solche Dinge so einen breiten Index aus US-Aktien nimmt oder globale Aktien.
Ja, ich habe mich hat das Thema natürlich auch interessiert. Ich habe auch nochmal bei den Kollegen vom BVI nachgeschaut und die hatten auch etwas veröffentlicht aus dem Jahr. Ganz wichtig hier auch die Info, Ende 2020, Anfang 2021. Und zusammengefasst wurde dort auch aufgeführt, dass man eben mit Sparplänen in global anlegenden Aktienfonds zufolge in den vergangenen 20 Jahren mit 5,9% und in 15 Jahren mit 6,6% jährlich im Schnitt mehr verdient hatte als mit der Einmalanlage, die unterm Strich jeweils nur 2,5 bzw. 5% im Jahr einbrachte. Über die vergangenen 30 Jahre jedoch kehrte sich das Verhältnis eben um. Also langer Anlagezeitraum zahlt sich aus und wer eben der Einmalanlage scheut, kann dann auch wenn er Pech hat, den steigenden Kursen hinterher schauen. Edo, aber was ist denn die Frage, die ja auch mal aufkommt oder die als Argument aufgeführt ist, mit dem Aspekt der Volatilität, der Standardabweichung? Es geht ja auch nicht immer nur um die reine Ertragsmaximierung. Habe ich denn mit einem Sparplan eine geringere Vola als mit einer Einmalanlage?
Information, Drescher und Sie. Fondscout. Sehen Sie Fonds mit anderen Augen. Seit 2,5 Jahrzehnten ist der Fondscout Deutschlands ältester Informationsdienst für Fonds. Unabhängig in Recherche und Analyse, pointiert in der Beschreibung und Kommentierung von Ereignissen, Entwicklungen und Produkten. Schon 1997, als erster deutscher Börsenbrief für Fonds aufgelegt, ist der Fondscout inzwischen mit der Zeit gegangen und erscheint seit 2020 als Sammlung unregelmäßiger Blogbeiträge ihrer Verfasser Dirk Arning und Björn Drescher. Machen Sie doch einfach Gebrauch von diesem Angebot, zwei erfahrenen Fondsanalysten über die Schulter zu blicken, sie auf ihren Streifzügen durch die Fondsbranche zu begleiten und sich eine Meinung einzuholen. Sie finden den Fondscout unter www.drescher-zie.de. Viel Spaß beim Lesen.
Also zunächst einmal, diese Studie von der BVI kenne ich nicht, weil wenn man solche Berechnungen macht, ist es oft so, dass die Dividenden der Einmalanlage nicht berücksichtigt werden. Das heißt, wenn ich 10 Jahre investiert geblieben bin und einmal angelegt habe, habe ich während dieser 10 Jahre immer wieder Dividenden auch bekommen. Und das muss man auch berücksichtigen. Aber wie gesagt, ich kenne diese Studie nicht. Der Studie von Morningstar erscheint mir sehr fundiert. Und auch in dieser Studie geht es um den Standardabweichung. Wie ich schon gesagt habe, die Volatilität der Rendite bei Sparpläne ist größer, also der liegt bei etwa 6,1%, während bei 6,8%, während bei Einmalanlagen liegt es bei 6,1%. Das heißt so circa 10% niedriger. Ja? Und da wurde die Volatilität der Rendite von mehr als 10.000 simuliert 120 Monatsperioden gemessen. Ja. Im Prinzip ist es auch nicht wirklich ein Argument für Sparpläne anstatt Einmalanlage. Darum ging es mir. Ich wollte wissen, ob diese beiden Argumente tatsächlich sich mathematisch belegen lassen. Ja. Und es scheint für uns nicht so zu sein. Man muss aber sagen, es gibt auch eine psychologische Dimension, ja, das eine wichtige Rolle spielt. Aufgrund der Risikoaversion neigen Anleger oft dazu, ihr Geld nicht auf einmal zu investieren. Das ist ja verständlich, obwohl dies objektiv betrachtet in den meisten Fällen die klügere Schritt wäre. In Angesicht der Unsicherheit tendieren dann die Anleger entweder dazu, ganz auf die Investition zu verzichten oder noch schlimmer, sie ziehen ihre Gelder zu einem ungünstigen Zeitpunkt aus dem Investment zurück. Und hier könnte ein Sparplan eine disziplinierende Funktion übernehmen. Es sollte aber möglichst eine ausgewogene Lösung angestrebt werden. Also ich gebe ein Beispiel. Falls eine Einmalanlage psychologisch nicht umsetzbar ist, ja, sollte der Investor zumindest versuchen, das zu investierende Kapital in möglichst kurzer Zeit an den Markt zu bringen. Daher wäre es sinnvoller, beispielsweise bei einer Anlagesumme von 300.000 Euro 3 Einzahlungen von je 100.000 Euro zu tätigen, anstatt 12 Einzahlungen von je 25.000 Euro zu leisten.
Man muss natürlich auch sagen, Sparpläne sind auch für Menschen, die halt eben kein großes Vermögen haben, auf der hohen Kante haben, alternativlos. Das ist, glaube ich, da auch nochmal an der Stelle wichtig. Mhm. Ne? Die psychologische Dimension hast du angesprochen. Also vielleicht abschließend, Börsenaltmeister André Costolani sagte ja auch, kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. Siehst du das denn ähnlich wie der Börsenaltmeister Costolani? Und vielleicht abschließend nochmal zusammengefasst von dir, Einmalanlage versus Sparplan, wer hat die Nase vorn?
Ich sehe es ähnlich wie Costolani. Das ist eine verkürzte Form, um etwas darzulegen, was auch zum Beispiel unsere Philosophie bei BlackPoint ist. Ergänzend würde ich nur sagen, man sollte eine Anlage haben, die diversifiziert ist, die Investments hat, die sehr solide sind, die man versteht. Und in der Tat ist die Langfristigkeit der beste Risikoschutz, die man haben kann. Zu der anderen Frage, ich denke, es gibt nicht eine richtige Antwort, ja, Einmalanlage oder Sparplan. Es ist oftmals ist der Sparplan ideal, weil ich nicht über eine größere Summe verfüge. Wenn ich persönlich über eine größere Summe verfügen würde, würde ich die Einmalanlage bevorzugen. Rein aus der Logik, dass die Märkte, und das ist auch meine Erwartung, wenn ich Geld anlege, dass die Märkte mittel- und langfristig tendenziell steigen. Ja? Und dadurch, mathematisch gesehen, habe ich in den meisten Fällen die Nase vorn bei einer Einmalanlage. Es gibt Ausnahmejahren wie 22 beispielsweise, aber man legt ja nicht das Geld nur für ein Jahr, man hat einen längeren Horizont und insofern würde ich das so beantworten.
Das sehe ich auch so. Wie gesagt, die historischen Daten haben es ja auch gezeigt. Wichtig halt einfach, der Anlagehorizont muss lang sein. Je länger der Anlagehorizont, je länger der Zeithorizont, desto besser schnitten die Einmalanlagen eben ab. Edo, zum Abschluss noch die Frage nach einer Literaturempfehlung. Was hast du uns mitgebracht? Was für ein Buch liegt aktuell bei dir auf dem Nachttisch?
Aktuell lese ich ein Buch, das ich schon mal gelesen habe. Allerdings sind es jetzt wahrscheinlich 20 Jahre her. Aber es ist, wie gesagt, es ist eine etwas Fachliches in dem Bereich, wo ich arbeite. Das Buch heißt Key Account Management, erfolgreich planen und umsetzen. Es geht darum, wie jemand, der im Business Development, so wie ich, im Business Entwicklung, Geschäftsentwicklung arbeitet, bestimmte Fokus auf die Arbeit legt und auf bestimmte Kundentypen oder Kundensegmenten, wie man das plant und wie man das tut. Also das Buch ist von Hartmut Biesel und wurde durch den Gabler Verlag herausgegeben. Das hat mir vor 20 Jahren sehr gut gefallen und ich hatte in diesem Buch sehr viele Stellen markiert und deswegen dachte ich mir, ich tue mir das wieder an.
Ja, Edo, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für den Podcast. Mir hat Spaß gemacht.
Ich danke dir, Paul. Hat mir auch Spaß gemacht.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben zum Podcast Vorgedanken. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Podcast positiv bewerten, an Kollegen und Freunde weiterempfehlen, gerne auch abonnieren und bei der nächsten Folge gerne wieder reinhören. Und ja, hiermit verabschiede ich mich wie immer aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.